Das scheint aber Gottes Segen eher noch zu verstärken. Sie vermehren sich immer mehr. Das Volk leidet und schreit zu Gott um Hilfe. Aber während sie noch schreien, ist Mose schon längst geboren, schon längst berufen und hat eine intensive Zeit mit Gott. Dann, die Geschichte zieht sich ein bisschen über mehrere Kapitel. Habe ich das mal anhand der Überschriften zusammengefasst, wie das ungefähr abläuft. Das fängt damit an, dass sich die Bedingungen nochmal verschärfen. Dann bekräftigt Gott seine Verheißung. Dann kommt ein kleiner Einschub, die Herkunft von Mose und Aaron. Dann das erste Wunder vor dem Pharao. Da wird der Stab zur Schlange. Dann die erste Plage, die Verwandlung aller Gewässer in Blut. Die zweite Plage, Frösche. Die dritte Plage, Stechmücken. Die vierte Plage, Ungeziefer. Die fünfte Plage, Viehpest. Die sechste Plage, Blattern. Das ist, soweit ich das verstanden habe, so eine Art Hautkrankheit. Die siebte Plage, Hagel. Die achte Plage, Heuschrecken. Die neunte Plage, Finsternis. Dann die Ankündigung der zehnten Plage, nämlich die Tötung der Erstgeborenen. Dann findet die zehnte Plage statt, die Erstgeborenen sterben, der Aufbruch Israels, dann kommt nochmal ein Einschub über Fremde beim Passa, die Heiligung der Erstgeburt, das Fest der ungesäuerten Brote und die Wolken und die Feuersäule. Ganz schön lang und irgendwie auch kompliziert. Ich dachte, nachdem ich das dann das erste Mal gelesen hatte, ja, also Gott hätte ja auch einfach den Pharao mit dem Blitz erschlagen können oder seine Engelsarmee schicken können, vor den Pyramiden aufbauen, hier Pharao, entweder du lässt jetzt gehen oder den Rest kannst du dir ja denken. Nein, 10 Plagen, die ich jetzt auch gar nicht so, es ist mir jetzt fremd. Ich habe jetzt auch nie in Ägypten gelebt, vielleicht würde ich es dann besser verstehen. Na gut, Gott hat sich das also so ausgedacht. Wir fangen an mit 2. Mose 5. Und da werden nämlich alle Beteiligten vorgestellt. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Mose und Aaron haben also erstmal eine Audienz und fragen sozusagen nach einer Urlaubswoche für das Volk. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse. Ich weiß nichts von dem Herrn und will Israel auch nicht gehen lassen. Der Pharao reagiert überheblich. Gut, er ist auch der Pharao. Ein echter Ungläubiger. Ich kann mir das so ganz schön vorstellen. Wer ist denn eigentlich der Herr, dass ich ihm gehorchen müsste? Ich meine, er wurde von den Ägyptern auch als Gottheit verehrt. Das heißt, durchaus eine berechtigte Frage. Und er war, glaube ich, auch ganz gut selbstbezogen. Und naja, vielleicht kennt ihr ja auch solche Leute. Sie sprachen, Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen nun hinziehen, 3 Tage Reisen weit, in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Der Pharao sagt genau genommen, geht zurück an eure Arbeit. Weiter sprach der Pharao, siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes und ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst? Da kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, der mich eigentlich auch an aktuelle politische Meinungen erinnert hat. Die, ich sage mal, Gastarbeiter vermehren sich so sehr, dass sie quasi Überhand nehmen könnten. Der Pharao hat auch Angst vor einem Putsch. Darum befahl der Pharao am selben Tag den Vögten des Volks und ihren Aufsehern und sprach: Ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel machen wie bisher. Lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen und nichts davon ablassen. Denn sie gehen müßig. Warum schreien sie und sprechen, wir wollen hinziehen und unserem Gott opfern? Eine mögliche Revolution versucht der Pharao durch mehr Druck zu verhindern. Dabei geht er ganz schön brutal vor. Ein Stück weit kann ich ihn auch verstehen. Er fürchtet um seine Macht und um sein ganzes Reich. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. Da gingen die Vögte des Volks und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk: So spricht der Pharao, man wird euch keinen Häcksel mehr geben. Geht selbst hin und beschafft euch Häcksel, wo ihr es findet. Aber von eurer Arbeit soll euch nichts erlassen werden. Da zerstreute sich das Volk ins ganze Land Ägypten, um Stroh zu sammeln, damit sie Häcksel hätten. Was mich auch überrascht ist, dass die Israeliten quasi wortlos gehorchen. Sie sind es gewohnt zu gehorchen und versuchen erstmal das umzusetzen. Und die Vögte trieben sie an und sprachen: Erfüllt euer Tagewerk wie damals, als ihr Häcksel hattet. Und die Aufseher aus den Reihen der Israeliten, die die Vögte des Pharao über sie gesetzt hatte, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt: Warum habt ihr nicht auch heute euer festgesetztes Tagewerk getan wie bisher? Da gingen die Aufseher der Israeliten hin und schrien zu dem Pharao: Warum verfährst du so mit deinen Knechten? Sie hoffen auf Gerechtigkeit. Man gibt deinen Knechten kein Häcksel und wir sollen dennoch die Ziegel machen, die uns bestimmt sind. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und dein Volk trägt die Schuld. Der Pharao sprach: Ihr seid müßig, müßig seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hinziehen und dem Herrn opfern. Der Pharao sagt ihnen auf der einen Seite den Grund und auf der anderen Seite versucht er auch einen Keil zwischen die Israeliten und Mose zu treiben. Er versucht quasi den Putschversuch zu unterwandern oder den vermuteten, indem er den Anführer demontiert. So geht nun hin und tut euren Frondienst. Häcksel soll man euch nicht geben, aber die Anzahl Ziegel sollt ihr schaffen. Da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen übel stand, weil man ihnen sagte, ihr sollt nichts ablassen von dem Tagewerk an Ziegeln. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten. Ich kann es mir so vorstellen, die kommen da raus und treffen auf Mose und Aaron und da begreifen sie. So ist das gekommen. Die waren beim Pharao und jetzt müssen wir die Rechnung bezahlen. Und sprachen zu ihnen: Der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns stinkend gemacht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Und das Beste ist eigentlich, dass sie den Herrn, Gott, um Hilfe bitten gegen Mose und Aaron. Die Israeliten haben überhaupt nicht verstanden, dass Gottes Plan ist, sie zu befreien. Sie würden jetzt gerne aufgeben. Dabei hat der Prozess ja erst angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in seinem Umfeld was verändern möchte, stößt man in aller Regel erstmal auf Widerstand. Es ist also ganz normal, dass der Pharao nicht begeistert ist. Aber ich glaube, dass die Israeliten schon so sehr in ihrem Denken Sklaven waren, dass sie das gar nicht mehr kannten. Sie haben das nicht mehr gemacht. Sie haben keine eigenen Ziele mehr verfolgt. Und deswegen haben sie jetzt quasi im ersten schwierigen Moment sich überlegt, also eigentlich möchten wir wieder zurück. Wir lassen das alles, wir arbeiten hier weiter als Sklaven, lieber den einen Stress als den anderen. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Mose scheint da auch betroffen zu sein, ist auch sofort an dem Punkt, dass er die ganze Aktion in Frage stellt. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand muss er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand muss er sie aus seinem Lande treiben. Und danach wiederholt Gott über ein ganzes Kapitel seine Verheißung und geht auf den Stammbaum von Mose und Aaron ein, was ich in dem Zusammenhang als Nachweis verstehe, dass er eigentlich die ganze Zeit über die Verheißung, dass die Israeliten eigentlich im Land Israel leben sollen, nicht aus den Augen verloren hat. Und ich finde es so liebevoll von ihm. Er regt sich nicht auf, er sagt nicht: Mensch, jetzt wird es mal ein kleines bisschen schwierig, schon kneift ihr. Er geht so nett mit ihnen um. Er ermutigt sie und sagt: Kommt, wir halten durch, du wirst sehen, das wird noch eine ganz tolle Geschichte. Ich habe jetzt mal die Protagonisten zusammengestellt. Der Pharao. Ein harter Herrscher, ein sturer Ungläubiger, aber eigentlich, glaube ich, ist er ein ganz normaler Mensch. Ein Mensch, der eben nicht an Gott glaubt, der alles auf sich selbst bezieht und sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Die Israeliten, die Sklaven sind, nicht nur äußerlich, sondern auch im Denken. Und vielleicht auch einfach Menschen, die zwar an Gott glauben, aber ihn noch nicht so bewusst in ihrem Leben wahrgenommen haben und sein Handeln erlebt haben. Mose, jemand, der Gott durchaus schon länger kennt, ich würde sagen, die 40 Jahre in der Wüste waren sicher eine intensive Zeit mit Gott. Und trotzdem zweifelt er wieder an seiner Berufung und an Gottes Plan. Gut, der nächste Block sind die 10 Plagen. Die finde ich ja eher kurios. Wasser wird zu Blut, Frösche, Stechmücken, Hagel, Hautkrankheiten. Ich muss sagen, ich habe eine ganze Zeit gesucht, bis ich auf eine jüdische Interpretation gestoßen bin, die Plagen folgendermaßen zusammenfassen. Die ersten 3 Plagen sollen Gottes Existenz demonstrieren, die der Pharao geleugnet hat. Die nächsten 3 Plagen sollen die göttliche Vorsehung beweisen. Und die letzten 3 Plagen sollen dem ungläubigen Pharao Gottes Allmacht vor Augen führen. Daraufhin habe ich es mir nochmal genauer angeschaut. Die ersten 3 Plagen sind: Das Wasser wird zu Blut, die Frösche und die Stechmücken. Ich denke, das sind Plagen, die mit dem Nil zu tun haben. Der Nil war als einziger großer Fluss in der Wüste in Ägypten mit seinen alljährlichen Überschwemmungen nicht nur die Lebensquelle für die Ägypter, sondern auch eine Gottheit. Und ich verstehe das so, dass Gott, um seine eigene Existenz zu zeigen, die Existenz und die Gesinnung der bisherigen Götter in Frage gestellt hat. Und das ist ja bis heute so. Wir können nicht gleichzeitig an Gott glauben und an andere Götter. Wir müssen uns entscheiden. Und bevor jemand zum Glauben kommen kann, muss er realisieren, dass Gott größer ist als alle anderen Götter oder wichtigen Dinge, die er bisher in seinem Leben hatte. Die nächsten 3 Plagen beziehen sich auf das Hab und Gut. Die Nahrungsmittel werden von Ungeziefer befallen, das Vieh wird krank und schließlich werden die Menschen selber krank. Ich verstehe unsere Körper eigentlich als so eine Art Gut, das wir hier auf dieser Erde einfach haben. Kurz, Gott zeigt, dass alles, was für ein Leben auf dieser Erde wichtig ist, vergänglich ist und angreifbar. Und es geht uns ja auch so, wir wissen zwar, dass das letzte Hemd keine Taschen hat und trotzdem vermitteln uns Vorräte, Versicherungen, ein Häuschen, was wir so alles haben, Sicherheit, und es kommt auch schon mal vor, dass wir unsere Herzen dranhängen. Und diese Abhängigkeiten, die dadurch entstehen, können uns schon auch mal schnell den Blick auf Gott verbauen. Dann hängt unser Herz an irgendwas anderem. Wir fühlen uns so viel wohler, wenn wir eine Versicherung haben und dann beten. Ist verständlich, aber ich glaube, es ist auch wichtig, das ab und an in Frage zu stellen. Zuletzt brechen Hagel, Heuschrecken und Finsternis über das Land herein. Ich ordne sie in den Bereich Naturkatastrophen. Heuschreckenschwärme gibt es in Afrika auch heute noch. Ich habe mir da mal so ein paar Bilder angeschaut. Das ist heftig. Da bin ich ganz froh, dass es in Europa keine Heuschreckenschwärme gibt. Gott zeigt hier seine Allmacht, indem er zeigt, dass er größer ist als die Natur. Damals war es ja durchaus üblich, Naturerscheinungen wie Donner oder die Sonne, den Nil, als Götter anzubeten. Und ich glaube, dass es revolutionär war und überwältigend für die Menschen damals zu sehen, dass es einen Gott geben könnte, der größer ist als all das, was sie bisher angebetet haben. Auch heute ist es ja so, wir verstehen zwar die Naturphänomene ganz genau oder recht genau aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es gibt. Und trotzdem, das geht so weit, dass Phänomene, die wir wissenschaftlich nicht erklären können, in Frage gestellt werden. Und ich glaube, es ist gut, diesen Glauben an die Wissenschaft auch mal in Frage zu stellen. Und das ist ja auch insofern angefochten, als der Glaube an einen Gott, der über der Wissenschaft steht, durchaus belächelt wird von einigen Menschen in unserer Gesellschaft. Der Aufruf, der mit dieser jüdischen Einteilung der Plagen einhergeht, ist, dass auch wir heute auf Gott schauen sollen und uns unser Denken und das, was wir glauben, an was wir uns festhalten, nochmal in Frage stellen müssen. Dass es ein Prozess ist, der sich immer wieder wiederholt, und ich hoffe, ich konnte euch da ein Stück mitnehmen, an welchen Punkten auch wir durchaus in der Gefahr stehen, gedanklich von Gott abzuschweifen. So, ich habe jetzt mal zusammengefasst, ein Zwischenstand. Wir sind jetzt also 9 Plagen später. Der Pharao hat sich mit Gottes Existenz abgefunden. Er geht nämlich in den Dialog. Er sagt zu Mose und Aaron: Ich habe gesündigt dieses Mal. Der Ewige ist der Gerechte und ich und mein Volk sind die Frevler. Fleht zum Ewigen, dass es genug sei des Donners Gottes und des Hagels, und ich will euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger bleiben. Das hat er wohl nicht durchgezogen, sonst wäre nämlich nach der 7. Plage Schluss. Trotzdem hat er realisiert, dass er nicht vollkommen ist und sein Weltbild revidieren muss. Es ist durchaus menschlich, dass er dann nochmal einen Rückzieher macht und sich denkt, wenn ich es schaffen kann, dass die Israeliten hier bleiben und weiter für uns arbeiten, ist mir das lieber. Es gibt dann noch einen interessanten Einschub, der während der 7. Plage stattfindet. Es ist nämlich so, dass Gott den Hagel ankündigt und also die genaue Zeit und mit der Empfehlung, das Vieh und die Hirten in Sicherheit zu bringen, damit sie nicht vom Hagel erschlagen werden. Und tatsächlich gibt es einige Ägypter, die diesem Rat folgen. Und ihr Vieh und ihre Hirten bleiben am Leben. Das heißt, es hat tatsächlich ein Prozess stattgefunden. Es sind nicht nur im Pharao, haben sich im Denken Dinge verändert, sondern auch bei den Ägyptern selbst. Jetzt kommt das Finale. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für sein Haus. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen, und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am 1. Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom 1. Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Und wenn eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Bei den Israeliten ist auf jeden Fall auch ein Prozess verlaufen. Es ist die erste Stelle, an der sie Gott anbeten und einfach direkt das tun, was Gott ihnen gebietet. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande. Denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt auf ihren Schultern. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silberne und goldene Gefäße und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es den Ägyptern weg. Endlich frei. Sie dürfen gehen. Sie dürfen nicht nur, sie sollen. Die Ägypter sind es leid. Sie beschenken sie noch und sie schicken sie weg, sie treiben sie aus dem Land. Und diese 10. Plage ist ja auch wirklich heftig. Trotzdem möchte ich mich mehr auf das Passafest konzentrieren. Das wird ja in der Tat bis heute in Israel gefeiert. Und diese Tradition, das Blut des perfekten Lammes an die Türpfosten zu streichen, sodass die Häuser vom Todesengel geschützt sind, ist hier ein großer Hinweis auf Jesus. Nachdem Gott sich also Schritt für Schritt in neun Plagen allen Beteiligten offenbart hat, was ja, obwohl diese Plagen durchaus heftig sind, eigentlich ein Akt des Erbarmens ist. Er möchte die Menschen mitnehmen, zu sich ziehen, sich ihnen offenbaren, holt er quasi zum Befreiungsschlag aus. Und durch diesen Hinweis auf Jesus, finde ich, hat das so was Paradoxes. Es ist eben nicht der Gott, der allen zeigt, wo der Hammer hängt. Es ist der Gott, der allen offenbaren möchte, dass er sie umarmen möchte. Durch diesen Hinweis vermute ich eigentlich, dass Gott sich damals schon gewünscht hätte, dass er auch die Ägypter befreien kann und den Pharao. Dass er sie auch mit befreien und umarmen kann. Es passt jetzt nicht so in die Geschichte. Aber ich glaube, Gottes Herzen hätte das durchaus entsprochen. Und bis heute ist das ja eigentlich geblieben, dass wir diesen großen Plan, diese große Gnade nicht letztlich verstehen. Es scheint so paradox. Es passt eigentlich nicht in unsere Welt. Und auch dieser Gott, der mit unseren Schwächen rechnet, passt doch gar nicht in unsere Welt. Wo wird denn heutzutage mit Schwächen gerechnet? Wenn ich meinem Chef sage, Fehler sind menschlich, weiß nicht genau, was er dann dazu zu mir sagen würde. Jetzt möchte ich zurückkommen in den Advent. Wir waren jetzt lange in einem heißen Land, in der Wüste. Dass Gott als hilfloses Baby auf diese Welt kommt, ist auch komplett verrückt. Und sowieso, aber auch vor dem Hintergrund dieser heutigen Geschichte, bin ich so beeindruckt von seinem Plan. Wenn Gott gewaltig kommt, dann kommt er gewaltig liebevoll und gewaltig anders, als wir ihn erwarten würden. Bis heute sollen uns die Plagen ermahnen, Gott zu erkennen. Lassen wir uns mahnen, schauen wir hin, sehen wir Gottes Liebe in dieser Geschichte jetzt heute, in unserem Leben, in dem Leben der Menschen um uns herum. Sind wir bereit, unser Herz dieser Liebe zu öffnen, auch wenn die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, uns eigentlich immer wieder in eine andere Richtung drängt? Ich möchte euch jetzt ein paar Minuten lassen, darüber nachzudenken. Zum Schluss bete ich noch. Lieber Vater, bitte öffne du unsere Herzen für deine Realität. Lass deine Wahrheit in uns stärker sein als alles, was die Welt um uns herum sagt. Bitte fülle uns mit deiner Liebe, dass wir überfließen und dass deine Art in uns die Menschen um uns herum überrascht und Schritt für Schritt zu dir führt.